Heute zu Gast die Winzerin Juliane Eller.
Auch da mache ich mir jetzt, habe ich nicht so den kompletten Plan. Ich will im nächsten Monat so und so viele Follower dazu gewinnen. Also so weit ist es da nicht. Und Ernte ist halt für uns das Wichtigste. Und ich glaube einfach, wenn ich das abgeben würde, das ist so wie es Wein machen. Ich kann das auch nicht abgeben, weil dann geht die Handschrift verloren. Und das ist das, was ich nicht will.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Hinweis auf den Vodafone Red Business Prime Tarif. Wer uns in den letzten Wochen gehört hat, weiß, ich spreche da jetzt häufiger von, denn A, es ist von Vodafone und B, es macht total viel Sinn für Geschäftskunden. Man hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Insbesondere bekommt man mehrere SIM-Karten, man bekommt ein iPhone, kostengünstiger oder mehrere. Aber was ich hier in dieser Woche besonders herausstellen möchte, ist nochmal das Thema Telefonieren im EU-Ausland. Denn was die meisten, glaube ich, wissen, ist, dass Roaming in der EU in den meisten Tarifen inklusive ist. Aber im Business-Kontext hat man häufig nicht auf dem Schirm, dass Anrufe ins europäische Ausland Geld kosten. Und genau das Thema, also ins europäische Ausland telefonieren oder vom europäischen Ausland aus zurücktelefonieren nach Deutschland, das ist bei dem Vodafone Red Business Prime Tarif im Rahmen der 360 Grad Flatrate inklusive und damit kostenlos. Und das wollte ich euch nochmal einmal sagen, bevor es hier losgeht. Und jetzt direkt ab in den Podcast. Sonntags-Podcast mit Juliane Eller. Ich kenne die Juliane aus der Ferne schon eine ganze Weile. Sie ist auch damit irgendwie natürlich noch mal ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit getreten, dass sie eine Weinmarke hat, gemeinsam mit Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer. Drei Freunde Weine heißt die Marke, aber sie hat vor allen Dingen auch ein ganzes Weingut, macht verschiedene andere Weinmarken, hat das von ihren Eltern geerbt und hat da sozusagen Startup-Style oder Digital-Business-Style ja ein Geschäft aufgebaut aus diesem elterlichen Weingut. Und ich dachte mal, ein Ausflug in eine ganz andere Welt. Trotzdem interessant, hat natürlich auch viel mit Marketing zu tun, Wein zu verkaufen. Ich habe die Juliane übrigens getroffen vor einigen Tagen in Frankfurt. Da gab es eine Veranstaltung von Brigitte, also der Frauenzeitschrift. Und da war ich eingeladen, dabei zu sein, auf der Bühne einen Live-Podcast zu machen mit Juliane, also einer, da kann man ja auch sagen, und es passt ja auch, wirklich beeindruckenden jungen Unternehmerin jetzt in einem ganz ungewöhnlichen Bereich. Und das war echt top. Also bin großer Fan. Habe allerdings den Wein noch nicht getrunken. Aber er soll wohl gut sein. Und Weinexperten wie Kollege Winterscheid hätten da nicht investiert, wenn das Ding nicht ausgezeichnet schmecken würde. Da bin ich ganz sicher. Also jetzt geht's direkt rein in das Event, in den Live-Podcast mit Juliane Eller.
Was? Ja, danke für das Interesse an diesem vielleicht ungewöhnlichen Programmpunkt. Ein Live-Podcast ist ja auch eigentlich nichts anderes, wenn man ehrlich ist, als ein Gespräch. Der Clou ist halt nur, dieses Gespräch, was wir jetzt machen, das gibt es dann hinterher nochmal zu hören im Internet, also auf allen Podcast-Plattformen, bei Spotify, bei iTunes, als Teil des OMR-Podcasts. Und während jetzt hier ja gar nicht so viele Menschen sind, sind dann da irgendwie jetzt aktuell so 45.000, 50.000 Zuhörer, die das dann hören wollen, was du so machst, Juliane. Damit kommen wir zu dir. Juliane Eller, du bist gerade hier rüber gefahren. Wie lange bist du gefahren? Eine Stunde?
Nee, eine halbe Stunde.
Halbe Stunde.
Genau, ja.
Und wir stören dich quasi eigentlich bei der Weinernte.
Genau, wir sind mittendrin. Ich bin kurz durch die Wunderkugel der Mini-Playback-Show kurz Outfit geswitcht und bin jetzt kurz eineinhalb, zwei Stündchen hier und dann geht's wieder ab nach Hause. Mitten in der Weinernte, die Hochsaison, die spannendsten zwei, drei, vier Wochen, je nach Wetter und genau.
Ja, was machst du denn da so ganz genau? Also man kann sich jetzt so schlecht vorstellen, dass du dann gleich so, hast du dann so Handschuhe an und machst die Trauben ab oder?
Wie man in meinen Händen sieht, sollte ich vielleicht mal Handschuhe tragen und bin aber draußen, wie gesagt, bei der Weinlese dabei. Wir ernten alles wieder mit Hand, wir sind wieder traditionell, back to the roots. Ich mache die kompletten Weine, bin also im Keller, die ganze Weinbereitung und aktuell hüpfen gerade 25 Mann draußen im Weinberg rum, die hoffentlich ohne mich die Stellung halten und nur feines Material ernten, genau.
Und die, also das heißt, die machen dann die Trauben ab und du stehst im Keller und sortierst es ein und
genau, wird dann gepresst und die Moste eingelegt und genau, verschiedene Rebsorten. Jetzt muss man immer gucken, was wann wie wo geerntet wird, genau, ja.
Und der Grund, warum es so ist, ist, du hast das Weingut von deinen Eltern übernommen?
Genau.
Vor wie vielen Jahren?
2013 bin ich eingestiegen, genau.
Und da warst du 23?
Korrekt. Mensch, top vorbereitet.
Ja, genau. Und jetzt hast du sozusagen so eine Firma da, ein Weingut ist ja eine Firma.
Genau, ja.
Wie viele Leute arbeiten für dich das ganze Jahr über?
Genau, also wir sind, das Weingut meiner Eltern hat eher Fassweine produziert und keine Flaschen abgefüllt. Und das ist eine Firma, das gibt es auch weiterhin. Dann gibt es die zweite Firma, die ich habe, das heißt Juwelweine. Das ist quasi die Marke, die ich gegründet habe. Und die ist quasi mein Baby. Darunter läuft auch das ganze Label. Und dann genau, gibt es noch eine dritte Firma. Und ja, das sind so die Sachen, die ich gerade am Laufen habe.
Also das sind drei Firmen, die wo du Geschäftsführerin bist sozusagen.
Genau, ja.
Und aber Mitarbeiter über alles hinweg?
Wir sind während durch das Jahr 8 bis 9 Leute, also Festangestellte und jetzt saisonal bedingt, jetzt aktuell sind gerade 20 Erntehelfer da und über das Jahr haben wir immer 3, 4 saisonale Kräfte, die draußen auch im Weinberg sind.
Und es ist aber so ein eher, würde man sagen, kleines Weingut?
Kleiner, feiner Familienbetrieb. Ja, ja, also so 20 Hektar bewirtschaften wir. Das ist so eine typisch rheinhessische Größe. Aber sind auf jeden Fall ein kleines, feines Familienweingut. Genau.
Und ihr lebt aber nur vom Verkauf der Weine? Also ihr habt kein Hotel dabei oder ist es nicht irgendwie?
Nee, gar nicht. Keine Gastronomie, kein Hotel, nichts. Das sind einfach nur Weine machen und die verkaufen. Das ist es eigentlich schon.
Und wie viele Flaschen Wein macht ihr so im Jahr?
Wir produzieren so um die 120.000 Flaschen im Jahr.
120.000 Flaschen.
Genau.
Und was kostet eine Flasche?
Wir haben so ein 3-Stufen-System. Wir haben auch weniger als mehr. Also gibt insgesamt auch nur 6 Weine, alles trocken. Also ist ganz einfach gestrickt und auch einfach gehalten. Und starten ab 10 Euro bis hoch zu 20 Euro. Gibt es so 3 Stufen.
Für den Endkunden? Oder die?
Genau, für den Endkunden, ja. Und wir haben dann 4 verschiedene Vertriebswege. Also einmal können die Leute zu uns aufs Weingut kommen. Da haben wir dann einen Verkostungsraum, wo man probieren kann und die Weine gleich mitnehmen kann. Dann gibt es den Fachhandel, klassisch in Weinhandlungen verteilt. Dann gibt es die Gastronomie, einfach in Restaurants. Und dann noch den Exportmarkt, wo wir über die ganze Welt verteilt unsere Weine liefern dürfen. Genau.
Und was ist der stärkste Kanal? Also welchen Vertriebskanal werdet ihr die meisten Weine?
Der Fachhandel.
Der Fachhandel.
Genau.
Aber das heißt ja nicht Edeka, sondern eher so ein Weinladen in der Ecke.
Genau, ja, Weinhandlung.
Jacques Weindepot.
Nee, da nicht.
Da aber nicht?
Nee.
Warum nicht?
Weiß ich auch nicht, hat noch nie jemand gefragt.
Aber ist es nicht so im Vertrieb, dass man die auch anrufen würde und sagen würde, du willst nicht haben?
Ja, doch, aber also das ist jetzt nicht so meine Sparte quasi, sondern wir gucken eher auf die kleinen, feinen Weinhandlungen. Und Jacques Weindepot ist ja schon ein bisschen größer und genau, am Ende muss das ja auch alles produziert werden. Und da wir nur 120.000 Flaschen produzieren, genau, wollen wir das so ein bisschen splitten. Und Export ist für uns mittlerweile auch sehr, sehr wichtig geworden.
Und lass mich mal kurz überlegen, 120.000 Flaschen, ihr gebt die ab für dann im Durchschnitt, weiß nicht, 5, 6 Euro?
Genau, ja.
Das heißt, ihr macht so einen Umsatz von 500.000, 600.000 Euro?
So ungefähr.
Und dann habt ihr Kosten, die Mitarbeiter.
Genau.
Und den Unterhalt des Weinguts.
Genau.
Und dann kann man davon auch einigermaßen gut leben.
Ja, es ist, sieht alles rosiger aus, als es ist allgemein in der Landwirtschaft, im Weinbau. Also da müssen wir noch ein bisschen Gas geben, dass wir gut von leben können. Aber wir haben ja auch erst angefangen.
Ich rede ja immer viel über Marketing, deswegen so ein bisschen die Frage, es ist ja auch bei dir das Besondere, dass du jetzt sehr stark auch nach außen gehst, als versuchst, den Wein eine neue Marke zu gründen. Du machst bei Instagram ein paar Sachen, haben wir gerade schon angekündigt. Hast du denn überhaupt so viel Material, dass du, wenn jetzt die Welt sagt, wir wollen noch mehr von dem Juwelwein, könntest du dann 300.000 Flaschen verkaufen oder wird das Weingut überhaupt hergeben?
Das könnte man machen, da könnte man dann über Zukauf mit Winzern Verträgen machen und dort die Trauben kaufen, aber es ist immer ein Qualitätsanspruch. Also das würde ich nicht machen wollen, weil das dann nicht in meinem Keller irgendwie produziert ist und dann ist es einfach schwierig, die Qualität, die wir halten, wie gesagt, alles Handlese, alles selektiert, wir schrauben die Erträge runter und das hättest du dann nicht mehr so im Blick und das würde ich nicht wollen. Deshalb, wir produzieren kein Coca-Cola, was du endlos produzieren kannst, sondern es ist ein Naturprodukt, es ist absolute Kulturgut.
Das heißt, ihr würdet dann immer den Preis hochziehen?
Genau. Wir wollen lieber kleiner werden und am Preis schrauben. Und mittlerweile, es tut sich ja extrem viel, auch im deutschen Weinmarkt, dass die Leute bereit sind, wirklich 10 Euro für eine Flasche Wein auszugeben, wenn sie wissen, was dahinter steckt, was für ein Handwerk das ist. Und genau dafür mache ich da Instagram und so weiter und so fort, die ganzen sozialen Medien, dass die Leute einfach Interesse an dem Job, an dem Produkt haben und nicht irgendwie in Aldi rennen und sich für 1,99 die importierte Blöcke kaufen, sondern die sollen deutschen Wein trinken. Das ist ein Handwerk und das muss auch so ein bisschen geschätzt werden.
Was ist so das Wirkungsvollste, um dieses Thema so nach vorne zu bringen? Also Instagram hast du so 16.000, glaube ich, gesehen, Menschen, die euch da oder dir da folgen. Ja, so 15. Facebook hast du auch schon.
Wie? Genau, so 15,5. So okay. Sind wir noch nicht.
Ja.
Genau, nee, aber.
Facebook oder ja. wo pusht
du das? Wir hatten damals mit Facebook angefangen. Darüber sind auch unsere gesamten Exportmärkte entstanden und jetzt ist mittlerweile echt so, dass Instagram einer der wichtigsten Kanäle für uns ist.
Und dann schreiben die Leute oder wollen das dann auch direkt bestellen? Kann man
genau.
das? dann auch also aus Instagram herausklicken auf eure Website, dann so einen Shop und dann.
Genau, das gibt's jetzt, das machen wir gerade und dann können die Leute da auch direkt ordern. Das ist immer ein bisschen schwierig mit Alkohol und Alter und so weiter und so fort, aber da sind wir auch gerade dran und dann kann man quasi über Instagram, also aktuell kriegst du halt Nachrichten und musst die beantworten und leitest dann weiter irgendwie an unsere E-Mail-Adresse oder Telefonate und so, aber das ist schon so, dass da einfach die Leute sagen, Mensch, das finde ich spannend, was wird da gemacht und ich würde es gerne mal probieren.
Und auch die Händler, die dann die Weinländer in der Ecke, die dann sagen, Mensch, mir kommen immer Kunden in den Laden, die wollen diesen Juwelwein haben, den habe ich nicht, jetzt, deswegen rufen sie bei dir, um den doch zu bekommen. Merkst du sowas halt auch?
Ja, immer mal wieder ist ganz durcheinander, ja.
Okay. Und mittlerweile rufen ja sogar Modemarken bei dir an und wollen mit dir zusammenarbeiten, irgendwelche Shootings machen, hast du erzählt, wo dann irgendwie du dann Model einer Wein-Klamotten-Shooting-Session bist.
Ja. Ja, das ist total, also für mich super schön, dass einfach der Weinbau mittlerweile irgendwie so eine Aufmerksamkeit hat. Also schon allein, dass wir jetzt hier heute sitzen, dass wir uns unterhalten, ist ja total verrückt und dass das Thema Wein jetzt auf einmal irgendwie da ist. Und das ist halt das, was mein Herz irgendwie schlagen lässt, dass auch irgendeine Modefirma aus Berlin und dann steht irgendwie ein deutscher, rheinhessischer Wein da und wird ausgeschenkt oder so. Das ist natürlich super. Also einfach diesen beiden Kreise, die man da mittlerweile ziehen kann, das finde ich sehr, sehr positiv.
Und was hat das am meisten befördert? Also war es so die Entscheidung, wir machen jetzt eine große Facebook-Geschichte oder was war so der Kickstart für das Ganze? Also wenn du jetzt auch Leute zuhören und sagen, ob sie jetzt einen Wein haben oder vielleicht machen ja manche auch einen Apfelsaft, ich weiß es nicht, oder dann haben sie eine andere Art von Handwerksbetrieb. Ja. Was hat dich so am meisten nach vorne gebracht?
Ich glaube, wir sind überall mal irgendwie aufgetaucht, also so die eine Sparte, auch die Weinführer, dass Weine irgendwie gut bewertet werden, dann war das so in der Fachpresse und dann ging es aber auch einfach weiter übergreifend. Es ist nicht nur der Name, sondern es ist wirklich ein Handwerk, es wird alles mit der Hand gelesen, es ist Qualität mit einer Marke drumherum, die aufgebaut ist und damals war das dann natürlich Facebook, wo so ein bisschen losging und dann irgendwie hat sich so ein Rad ins andere gedreht. Also viele fragen mich auch immer, wie hast du das gemacht oder was auch immer. Ich hatte nie einen Fahrplan, ich hatte nie irgendwie so eine Vision, okay, da und da will ich hin. Ich wollte einfach immer nur, meine Vision war, qualitativ hochwertige Weine erzeugen und mehr eigentlich nicht. Und dann habe ich es einfach laufen lassen und bin so das eine ins andere reingerutscht und jetzt sitzen wir hier.
Und wenn du jetzt das Weingut von deinen Eltern nicht übernommen hättest, was wäre dann passiert? Hätten die das dann verkauft? Oder?
Ja, und das ist halt auch so was, meine Eltern haben das irgendwie 30 Jahre aufgebaut. Ich habe noch eine ältere Schwester, die hat von vornherein gesagt, sie macht es nicht, ist jetzt mittlerweile bei mir im Betrieb wieder angestellt und war einfach keine, also es war eine Basis da, eine sehr, sehr gute, aber es war halt einfach gar nicht so die Richtung, die ich wollte. Ich wollte irgendwie am Ende des Tages eine Flasche in der Hand haben, die gieße ich dir ein und du sagst mir, es schmeckt oder es schmeckt nicht, aber du kriegst ein Feedback, du kriegst irgendwie eine Wertschätzung für das, was du machst. Und das, was meine Eltern gemacht hatten, war einfach geerntet, draußen das Material an eine Großkellerei verkauft und du hattest nie ein Endprodukt in der Hand. Und das fand ich immer so unbefriedigend. Und dann wäre es in der Tat so gewesen, also meine Eltern haben nie gesagt, einer von euch muss das machen, weil da muss das Herz für schlagen. Wenn du das nicht 500% willst, dann macht es auch keinen Sinn. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und bin jetzt den Weg gegangen. Aber sie hatten da, Papa hat gesagt, warum, weshalb, wieso, dann hätten wir alles verkauft. Ja.
An irgendeine Großkellerei oder irgendwen Großbetrieb?
Genau, ja.
Okay.
Also keine Ahnung, ist ja zum Glück nicht so, aber das wäre dann so.
Hinweis mal wieder auf die Kollegen von Anexia. Schon vor einigen Monaten hatte ich von Anexia hier erzählt, damals im Zusammenhang mit dem App Starter Kit, also der Idee, mit Schere und Klebestift und Bleistift sozusagen eine App vorzudenken, vorzuentwickeln, um sie dann auch nachher entsprechend leichter entwickeln zu können. Das bieten die Kollegen von Anexia nämlich genauso an wie Hosting. Aber hier jetzt diesmal noch ein Hinweis ganz explizit auf eine der Tochterfirmen von Anexia. Sie haben 8 Tochterfirmen, eine davon heißt Netcup, N-E-T-C-U-P, sitzt in Karlsruhe und ist besonders stark im Bereich des Mass-Hosting. Das machen die schon seit 16 Jahren und wer sich für Hosting interessiert, der kann vielleicht einschätzen, dass Web-Hosting schon für 1,99 € pro Monat extrem günstig ist. Ein Root-Server gibt es dort schon ab 5,99 € pro Monat. Trotzdem Premium-Features, DDoS-Schutz, extrem hohe Verfügbarkeit der Infrastruktur, natürlich muss gewährleistet sein heutzutage. Und letzter Hinweis in dem Zusammenhang, wer Lust hat, an diesem ganzen Thema Hosting und Hosting-Automatisierung sogar mitzuarbeiten und nicht nur Kunde zu werden, der kann mal nachgucken unter netcup.de/jobs.
Ja. Aber du hast ja eine richtige Ausbildung gemacht. Ne? Du hast ja, glaube ich, das gelernt und dann noch studiert, Weinwirtschaft studiert, ne?
Weinbau und Önologie in Geisenheim, genau. 3 Jahre
Bachelorstudium.
In Geisenheim, ja, das ist im Rheingau, genau.
Okay. Ja. Da gibt's, das ist ein staatlich anerkanntes Studium?
Genau, ja, ganz normaler Bachelor.
Das klingt jetzt so richtig nach morgens schon.
Weinbau und Önologie, wie hört sich das an?
Ja, okay.
Ja. Nee, genau. Und dann, ja, Also das ist natürlich auch theoretisch und du musst am Ende, die Praxis kommt ein bisschen zu kurz, du musst dann auch echt zu Hause im Betrieb oder wo auch immer, ist, wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, ist ein Handwerk, du musst das auch machen, du musst deine Weinberge kennenlernen, du musst erstmal den Rhythmus der Natur und so weiter und so fort. Ist auch ganz, ganz viel Erfahrung und ja.
Welche Rolle spielen denn im Weinbereich, wenn man Wein verkaufen möchte, diese ganzen Empfehlungsmöglichkeiten? Es gibt ja so Weinführer und es gibt irgendwie, ich glaube, das heißt Parker, ne?
Genau,
gibt's auch. Super, genau. Weinführer. Ja. Seid ihr da drin?
Da sind wir auch schon bewertet worden letztes Jahr, genau, auch echt gut, das war echt sehr, sehr cool. Aber es gibt dann zum Beispiel den Gourmillot oder Eichelmann oder so, also wir sind nur im Gourmillot vertreten, aber man merkt halt einfach, dass so ein Wandel ist von der jungen Generation und wenn junge Leute irgendwie zu uns aufs Weingut kommen, da hat kein Mensch irgendwas von Gourmillot gehört, also das interessiert die gar nicht, wie ist was bewertet, sondern die wollen ein Glas da stehen haben und das soll schmecken und mehr eigentlich auch nicht.
Und die kommen zu euch dann über Instagram?
Genau, und das ist bei uns, wir sagen liebevoll A-Town, 2600 Einwohner und da gibt es nichts, also da muss man wirklich gezielt hinkommen. Ich kann nicht mehr irgendwie Kunden mittags zum Mittagessen irgendwo hinschicken, die müssen dann hier nach Mainz kommen oder in die nächstgrößere Stadt. Und das ist für mich auch so verrückt, dass jetzt zum Beispiel vorgestern kam einfach ein junges Pärchen aus Fulda gefahren, die haben das über Instagram gesehen und sie wollten jetzt einfach mal unter der Woche vorbeikommen und wollten ein bisschen Wein einkaufen. Und die kommen dann wirklich nur gezielt zu uns aufs Weingut und wollen da Wein kaufen.
Und wie viele Menschen kommen da so im Jahr durch bei euch?
Das ist eine gute Frage.
Also mehrere hundert oder mehrere tausend?
Nee,
oder?
Also prozentual. Wir sind da auch am Aufbau, weil wie gesagt, man muss ja auch ein bisschen was bieten. Ich sage immer, das Anbaugebiet Pfalz ist uns da Lichtjahre voraus. Da müssen wir in Rheinhessen noch ein bisschen Gas geben, weil wir halt einfach gastronomisch noch nicht so gut aufgestellt sind. Aber da geben wir Gas und keine Ahnung, prozentual gesehen, wenn du es mal auf unsere Vertriebswege hochrechnest, sind es vielleicht nur 10-15% Abhofkunden, so nennt man das. Aha. Ja.
Aber das heißt, man muss eigentlich mit der ganzen Region zusammenarbeiten, um zu Tourismus, Weintourismus.
Genau.
Das versucht ihr auch.
Einfach auf kleine, sind ja ganz kleine Anbaugebiete, nicht kleine Anbaugebiete, kleine Ortschaften. Und da versuchen wir einfach immer mit gewisser Aufmerksamkeit die Leute irgendwie zu uns ranzuholen, weil viele sollen auch einfach mal sehen, die sollen aufs Weingut kommen, die sollen sehen, wie sieht es da aus, welche Leute stehen da dahinter. Die Oma, die kocht mittags um 12 noch für alle Mann zum Mittagessen, die war schon dann über den Hof mit 84. Das ist einfach so Familienbetrieb. Und ich glaube, wenn man das mal spürt und sieht, dann ist das was ganz anderes.
Aber das
anderes.
Zeigst du auch bei Instagram so ein bisschen.
Ja.
Was man so erlebt, die Firma genau. erlebt und ja. das Storytelling rund um die Firma.
Ja, versuche ich ab und an.
Also das heißt...
Nee, doch, also das ist jetzt auch, wie gesagt, in der Ernte ist das auch immer ein bisschen schwierig, da am Ball zu bleiben. Also man könnte da noch viel, viel mehr machen, aber das ist dann ein bisschen schwierig, weil die Hände sind ja dann nicht immer frei.
Okay, das heißt, das hat für dich denn nicht... Ich würde ja sagen, das müsste ja eine ganz hohe Prio haben, dass du jemanden hast, der nichts anderes macht als Posts und Stories. Das machst du aber alles selber. Da hast du jetzt kein ja. Team... Nee. Sondern du denkst dir selber aus und eigentlich genau. ist es ja fast fahrlässig zu sagen, während der Ernte, da kann ich das nicht. Das, ja. das ist,
aber
wenn
das ist
Markt nicht so wichtig ist, dann muss man das doch machen.
Das ist vielleicht aber auch authentisch am Ende, weil dann ist es halt so. Also natürlich kann man das optimieren, um Gottes Willen. Wie gesagt, wir haben auch damit erst angefangen und ist ja noch ein langer Weg vor uns. Aber das, da mach ich, auch da mache ich mir jetzt, habe ich nicht so den kompletten Plan, ich will im nächsten Monat so und so viele Follower dazu gewinnen. Also so weit ist es dann nicht. Und Ernte ist halt für uns das Wichtigste. Und ich glaube einfach, wenn ich das abgeben würde, das ist so wie es Wein machen, ich kann das auch nicht abgeben, weil dann geht die Handschrift verloren. Und das, was ich nicht will.
Deshalb. Was glaubst du, nun kann man perspektivisch für eine Flasche Wein verlangen? Also wenn man jetzt daran so arbeitet und dafür so viel Zeit rein investiert, dann alle wollen ja wachsen und du willst ja irgendwie, weiß ich nicht, auch den Umsatz steigern.
Ja.
Kann man dann irgendwann sagen, die Flasche kostet 30 Euro oder 40 oder so?
Das gibt es mit Sicherheit auch, ist aber sehr, sehr schwer zu vermarkten. Also ich glaube, mit 10 Euro Basis sind wir schon sehr, sehr gut irgendwie angesetzt. Und dann muss man sich einfach sukzessive irgendwie nach oben arbeiten. Aber das ist, sind dann deutlich geringere Mengen und das ist einfach aktuell noch sehr, sehr schwierig zu verkaufen.
Okay, aber so jedes Jahr ein Euro mehr?
Nee, das geht nicht ganz so. Also bis jetzt,
spürst du sofort, dann, dass ja, dann die, ja. ich meine, wenn die Leute eh auf den Hof gefahren kommen?
Es gibt aber so viele andere sehr, sehr gute Winzer, die einfach tolle Weine machen. Und dann sagen die Leute auch irgendwann so, das ist mir jetzt doch too much. Warum, wieso, weshalb? Schmeckt da jetzt keinen Unterschied mehr, dann kaufe ich lieber vom Winzer B für, keine Ahnung,
aber
5 Euro, 8 Euro.
Wollen ja auch die Story und dich dann irgendwie haben. Dann sagst du, das kostet dann irgendwie, das ist dann halt eine Marke.
Genau.
Und eine Marke hat ja dann meistens höheren Preis.
Genau.
Dann sagt man nämlich, für dich sind ja 2 Euro mehr direkt irgendwie bei 120.000 Flaschen sofort eine 250.000 mehr Umsatz.
Wäre schön, wenn es so einfach wäre.
Aber
das
ist
hört sich
so
einfach an immer, ja. Nee, also das, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. So einfach ist das leider nicht umzusetzen. Da tut sich ja aber was am Markt und das ist positiv zu sehen. Und man braucht da, glaube ich, einfach einen langen Atem. Das ist in der Branche Weinbau, das dauert alles immer ein bisschen länger, weil wir haben jetzt zum Beispiel einmal im Jahr die Möglichkeit, den Jahrgang herzustellen. Also jetzt sind gerade die 3 Wochen. Wenn ich da irgendwas verpatze oder kaputt mache, merke ich das im nächsten und im übernächsten Jahr noch, weil das ist jetzt der Jahrgang 2019, von dem ich nächstes Jahr irgendwie leben will. Und ja, deshalb, das ist, dauert alles, dieser Rhythmus.
Wenn man dich so ein bisschen recherchiert und guckt, wer du bist, dann kommt eigentlich sofort die Info, dass du mit den größten deutschen Celebrities, Filmschauspielern und Entertainern eine gemeinsame Firma hast und irgendwie eine eurer Weinmarken machst du gemeinsam mit Matthias Schweighöfer und Joko Winterscheid.
Genau, ja.
Wie kam das dazu?
Die knackige Variante, ich habe Joko kontaktiert, der hat einfach im Weingut angerufen, das war 2014 und mein Papa war am Telefon und kein Plan, wer Joko Winterscheid ist und dann ja, wollte er mich mal sprechen und dann haben wir über das ganze Thema gesprochen und er findet das super spannend und dann habe ich mich mit Joko in München getroffen, haben gequatscht, hat gemeint, hey, mega cool, hat gesagt, hier, ich habe noch einen Homie, Matthias, vielleicht kennst du den, habe ich gesagt, oh, schon mal gehört. Und dann natürlich mit Matthias in Berlin getroffen und dann hat das irgendwie menschlich zwischen uns drei einfach, ja, gematcht. Und dann,
du hast ihn kontaktiert, heißt?
Ich habe ihm auf Facebook eine Nachricht geschrieben, wo seine 100.000 Nachrichten, so Fan-Nachrichten ankommen und er fragt sich bis heute noch, wie diese Nachricht da durchgerutscht ist. Und da hat er das gesehen und hat einfach angerufen. Und Joko ist ja auch so ein Macher, der fackelt da nicht lange, sondern greift zum Hörer, ruft an und so ging das Ganze los. Und dann haben wir 2 Jahre später eine Firma gegründet. Genau.
Und losgelegt. Das sind jetzt die 3 Freunde Weine.
Das, genau.
Und das einige von den 120.000 Flaschen verkauft dann diese Firma?
Nee, das ist nochmal separat, genau.
Und wo kommt da der Wein her?
Von unseren eigenen Flächen und da haben wir dann Pachtbewirtschaftungsverträge von befreundeten Winzern, wo wir dann die Trauben einkaufen, das wird dann nach bestimmten Richtlinien bewirtschaftet und das wird dann bei uns ausgebaut.
Wie viele Flaschen?
Darüber reden wir nicht.
Nee?
Die Jungs sagen immer, wieso muss man denn über Flaschenzahlen reden? Das muss doch am Ende, der Inhalt der Flasche muss passen. Da sage ich immer, ihr habt so recht. Und ein weiser Mann hat mir immer gesagt, wenn er irgendwie einen Ass aus dem Ärmel holen muss, dann musst du vorher eins reinstecken und das machen die Jungs immer, das ist wunderbar.
Okay, das heißt aber weniger Flaschen als jetzt bei dem anderen.
Ja, also man könnte das, glaube ich, noch viel, viel größer alles irgendwie aufblasen, aber am Ende des Tages muss es schmecken, da sind wir wieder beim Punkt Qualität und ich bin von uns drei die einzige Winzerin, also ich mache den Wein und das muss ja auch alles irgendwie gewuppt werden.
Und genau. Der 3-Freunde-Wein, ist der denn dann noch teurer oder ist der genauso teuer?
Nee, der ist ein Tick günstiger.
Günstiger sogar?
Genau, genau.
Trotz dieser Stars?
Trotz dieser Stars, der kostet 8,90 Euro, 9 Euro. Gibt 3 Weine, ist auch eine komplett andere Stilistik. Also das ist ganz witzig. Als wir damals angefangen haben, habe ich den Jungs da eine Flasche und Muster hingestellt und habe gedacht, ja, ich bin die Winzerin. Natürlich nicken die das ab, wird schon schmecken. Fanden die Juwelweine ja auch ganz gut. Und dann hat Joko irgendwann angerufen und hat gesagt, du Jule, wir sind ja Freunde, wir reden ja über alles. Habe ich schon gedacht, oh Gott, was kommt jetzt? Ja, das schmeckt mir nicht. Ich sagte, wie, das schmeckt dir nicht? Und dann hat er gesagt, ja, schmeckt mir nicht, was du da gemacht hast. Und Matthias, ja, finde ich jetzt auch irgendwie nicht so gut. Und dann haben wir 8 Anläufe gebraucht, dass wir einfach so unseren Stil an Wein gefunden haben. Wir haben mit dem Grauburgunder gestartet und das ist jetzt im Nachhinein super schön. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, sie hätten es ja auch einfach abnicken können. Also da sieht man mal, wie tief die Jungs in dem Thema drin sind. Die sind ja auch bei der Weinlese mit dabei. Die sind im Weingut, die sind auf Weinmessen. Und das ist einfach ein ganz anderes Geschmacksbild. Also der 3-Freunde-Wein ist einfach so ein bisschen runder, hat so ein bisschen mehr Zucker, ist so ein bisschen, bös gesagt, mainstreamiger. Da macht man, glaube ich, nicht viel falsch. Das machen die Leute auf, gerade junge Leute schenken es ein und es schmeckt. Da haben wir irgendwie einen sehr, sehr guten Nerv getroffen. Und Juwel ist doch noch so ein bisschen eigenständiger und nicht so sehr fruchtgeprägt. Und das ist ganz witzig zu sehen am Ende.
Und der Vertrieb, ist es dann genauso? Also wollen dann auch, kommen auch Leute dann irgendwie auf den Hof gefahren, wollen das besonders, oder auch Handel oder mehr, noch mehr Instagram wahrscheinlich?
Das müsste man auch noch viel, viel mehr machen. Da geben wir jetzt gerade Gas. Wir haben jetzt auch jemanden angestellt und bauen da auch unser Team auf. Und genau, die Leute kommen auch aus Weingut. Also die Base ist bei uns in Alzheim. Da findet dann alles statt. Da gehen die Weine raus und genau, machen aber auch Fachhandlung. Also jeder, der Lust drauf hat, darf es vertreiben. Also da gibt es keine Vorgaben.
Und okay, jetzt machen die da mit und die haben einfach Spaß dran. Oder ist es für die, musst du die da dann die kriegen einfach einen Teil des Ergebnisses ab.
Nee, genau, wir sind drei, also ich bin die Geschäftsführerin und die beiden sind die Gesellschafter und wir sind einfach zu dritt alle an der Firma beteiligt, genau. Und
wir haben ja hier regelmäßig im OMR-Podcast das Thema Schuhe, weil es einfach aus Marketing-Sicht spannend ist, wie gründen Menschen neue Schuhmarken, wie positionieren sich Händler online, stationär. Hatten wir in den letzten Jahren relativ viele Beispiele. Jetzt der Hinweis auf eine neue Schuhmarke mal wieder. Und zwar die Firma Allbirds, kommt aus USA, recht neu in Deutschland. Eine ganz neue Art von Schuh, aus Merino-Wolle, wenn man so möchte. 2016 vom Time Magazine als der bequemste Schuh der Welt auserkoren oder also als solcher befunden von den Kollegen beim Time Magazine. Ich glaube, wer sich für Schuhe interessiert und was Neues sehen will im Sneaker-Bereich, geht mal auf allbirds.de oder direkt in deren neuen Berliner Store vorbei. Direkt bei den Hackischen Höfen in Berlin gibt es jetzt einen Allbirds-Laden. Und ich glaube, wer sich für Schuhe interessiert, was Neues sehen will, der könnte bei Allbirds fündig werden.
Hat das auch nochmal einen Push gegeben? Weil es ist ja so, ja, wenn man es googelt, dann ist sofort immer die Kombo irgendwo zu sehen.
Ja, natürlich, klar. Also wäre Schwachsinn zu sagen, wenn nicht die Jungs, wenn da mal irgendwas gepostet wird. Oder wir hatten jetzt auch im Juni, haben wir unseren dritten Wein rausgebracht. Und da hatten wir in Hamburg einen kompletten Pressetag für einen Wein. Also da greife ich mir an den Kopf, dass ich nach Hamburg fliege und wir einen Pressetag haben. Ich sage, Jungs, ihr macht das hier so gang und gäbe, aber sagt mir mal bitte kurz, wie so ein Pressetag abläuft. Und dann haben wir von morgens bis abends, also wir haben auch eine PR-Agentur, die das alles managt. Und dann saßen wir wirklich da und haben einen Pressetag für einen Wein gegeben. Und das ist ja...
Man kann ganz viele Journalisten nach und nach und wollten
nach und
dann probieren.
Durchgetakt. Ich war abends fix und fertig. Da stehe ich mich lieber drei Tage in Weinberg. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, wenn die sowas machen mit Kinotouren und so. Ich dachte, das sieht alles so einfach aus. Super anstrengend. Du redest den ganzen Tag immer dieselbe Story. Probierst natürlich auch ein bisschen Wein zwischendurch.
Aber da musst du dann eine riesen Nachfrage sein nach dem Produkt.
Ja, aber wie gesagt, Rosé zum Beispiel ist auch aus, der kommt jetzt erst nächstes Jahr wieder. Also wir haben drei Weine, wir haben im Grauburgunder gestartet, weil Joko großer Grauburgunder-Fan ist. Dann Matthias, weil der großer Rosé-Fan ist, gab es einen Rosé. Und jetzt den dritten Wein dürfte ich mir aussuchen, gab es einen Riesling, jedes Jahr einen neuen. Und der Rosé ist ausverkauft und dann gibt es jetzt halt ein halbes Jahr keinen, das ist dann halt so.
Ist jetzt geschäftlich eigentlich nicht so smart.
Ja, aber mach dich rar und du bist der Star, habe ich immer gehört.
Okay.
Das ist auch wirklich so, dass die Leute sagen, die reservieren. Die reservieren vor, also nächstes Jahr im März kommt der neue Jahrgang und die Leute lassen sich eintragen und reservieren jetzt zum Beispiel den Rosé beispielsweise. Und dann geht das nächstes Jahr im März raus. Und die Freude ist umso größer, wenn er dann endlich wieder da ist.
Und dann merkst du dir aber so die Adressen von den Leuten, die was haben wollen, dann hast du eine Warteliste und sowas.
Genau, ja. Das macht es dann auch spannender.
Ja, möglicherweise ist die richtige Taktik, ja.
War ja keine Taktik dahinter, es war halt ausverkauft. Und wie gesagt, wir können ja jetzt nicht auf einmal Hahn aufmachen und gibt wieder Rosé, sondern jetzt dieses Jahr zum Beispiel, die Erträge sind nicht so extrem hoch. Das merkst du dann natürlich auch immer. Und dann kannst du halt immer nur das produzieren.
Und was ist so deine Vision? Also machst du jetzt in 15, 20 Jahren mehr oder weniger das Gleiche und hast dann irgendwie vielleicht 130.000 Flaschen und dann 18 Euro Preis und lebst dieses Leben, was du jetzt auch lebst, oder hast du das Gefühl, irgendwie muss noch was passieren, kommt noch was Neues, gibt es noch irgendwie eine Ausbaustufe des Ganzen? Wo ist so, was denkst du, also hast du so einen Plan für die nächsten, sagen wir mal, 15 Jahre?
Ja, genau, das ist so die Vision, was du gerade gesagt hast, einfach Preis steigern und Menge weniger machen und einfach laufen lassen, gucken, was kommt, aber schon auch so den Punkt, irgendwie mich so ein bisschen verzichtbarer zu machen. Also natürlich mache ich die Weine, aber es ist schon auch ein sehr, sehr anstrengender Part, wenn man eine Marke aufbaut und da will ich irgendwann in 10, 15 Jahren will ich irgendwie doch mal einen Gang, zwei zurückschalten können. Ich habe jetzt aktuell schon ein Megateam irgendwie hinter mir stehen, die mir den Rücken freihalten, deshalb kann ich nur heute hier sitzen und das will ich irgendwie noch weiter aufbauen und Verantwortung abgeben und das ist noch so ein bisschen mein Plan.
Aber das heißt, alle Sachen, die so inbound kommen, das ist eher zufällig. Also jetzt, ich habe mitbekommen, irgendwie eine Traktorfirma hat auch irgendwie mit euch ein Shooting gemacht oder möchte euch auch irgendwie als Testimonials haben, dass du dann dafür Traktoren wirbst und so.
Das ist alles. Schauen wir mal, die kamen jetzt gerade rein, genau, da sind wir mal gespannt. Ja, ist total verrückt, aber es ist ja auch total branchenübergreifend und das ist einfach das Schöne zu sehen, dass deutscher Wein irgendwie auch bei anderen Branchen auf dem Schirm ist. Und daran ist natürlich auch die Vision, dass man daran immer weiter arbeitet, auch das Netzwerken. Es kommen immer mehr junge Winzerinnen. Gestern hat mich auch gerade ein junges Mädel angerufen, die jetzt auch irgendwie eine Anfrage hat und gerne mit jemandem ein Projekt machen möchte. Und da habe ich gesagt, immer weiter vorwärts. Und ich finde es super schön, dass mich Leute irgendwie anrufen, ob ich ihnen einen Tipp oder einen Rat geben kann. Und dass junge Mädels, da müssen noch viel, viel mehr nach vorne gehen und das ganze Thema deutschen Wein nach vorne schieben. Und das finde ich einfach großartig. Und daran, genau. Das ist auch noch so eine Vision, wo man dran arbeiten kann. Das einfach immer mehr mit hinterherziehen.
Hast du ein bisschen Sorge, so gerade diese Themen Umwelt, Veränderung des Klimas und so, ist das ein Thema für dich?
Ja, ja, klar. Also das wäre Schwachsinn. Wir merken das jetzt schon, nur mal so das Beispiel Ernte. Mein Papa hat damals im November geerntet, wir sind jetzt Anfang September. Also das verschiebt sich alles weiter nach vorne, das ist schon auf jeden Fall ein Ding, klar.
Ja. Aber das ist ja noch harmlos, also das nach vorne schieben ist ja jetzt...
Gut, die Vegetation, der Austrieb ist früher, dann kommen die Fröste, dann hast du immer diese extremen Unwetter, jetzt hatten wir wieder Sonnenbrand, das heißt, es war einfach zu heiß, dann gab es nochmal diese Hitzewelle, dann sind die Trauben verbrannt, also es ist schon nicht ohne, also das ist ja definitiv ein Thema, was man merkt.
Aber es ist nicht existenzbedrohend, also man liest ja auch ganz viele Bauern oder... Weinbauern, weiß ich nicht, stehen vor dem
Haus.
Für
mich jetzt noch nicht, aber man muss da schon das Ganze auf dem Schirm haben und da sensibel mit dem Thema umgehen, weil selbst ich in den letzten Jahren oder jetzt mein Vater, meine Oma, das ist schon ein extremer Wandel, der so gesehen doch relativ schnell passiert. Also deshalb, da muss man schon, wir leben ja von diesem Naturprodukt. Wenn mich jemand fragt, was kannst du an deinem Job nicht leiden, dann ist es das Abhängigsein von der Natur, weil du einfach nichts planen kannst. Und wenn es hagelt und du stehst 10 Minuten am Fenster und dann 30% deiner Ernte sind ruiniert, das bare Geld am Stock, musst halt erstmal wieder alles überbrücken und wirtschaften können. Deshalb.
Okay.
Ja.
Okay. Eine Minute noch.
Ich sehe es gerade total verrückt, wie die Zeit abläuft. Hast du noch eine Frage?
Ja, ich habe noch so eine Frage, sagen wir mal so leicht indiskret. Ist das jetzt ein reiner Frauenbetrieb oder?
Das ist sehr witzig. Eine davon sitzt auch hier vorne. Es ist immer witzig, wenn die Leute zu uns auf den Betrieb kommen, weil wir echt nur Ladies sind. Und wir haben jetzt ab August Unterstützung für den Papa, ein junger Mann im Außenbetrieb. Die zwei, die kriegen die Krise. Nur Frauen, aber läuft, wie man sieht.
Aber das heißt. aber dein Partner oder Lebensgefährte gibt es nicht oder gibt es doch?
Doch, den gibt's auch, der ist auch Winzer, aber wir machen beide unsere eigenen Weingüter.
Ach, der hat ein anderes Weingut, um die Ecke
ja,
quasi?
Genau, ja.
Ach so.
Ja, Weingut Winter aus Tittelsheim-Hessloch, wenn man hier kurz Werbung machen darf. Ist ein Top-Betrieb, jüngster VDP-Mitglied in Rheinhessen.
Und wie viele Flaschen macht der?
Auch so ähnlich wie wir.
Ja?
Ja, auch ein kleiner, feiner Familienbetrieb.
Ja. Alles klar, okay.
Ja, was?
Ja, genau, Juliane!
Hinweis auf meine Kollegen, und zwar meine Kollegen hier im Haus, die jetzt ein neues Projekt gestartet haben. Und zwar neben OMR gibt es jetzt auch Finance Forward, eine Website, eine Medienmarke, die sich mit Fintech beschäftigt. Und alleine in dieser Woche waren da echt richtig starke Artikel drauf. Wir haben da ein journalistisches Team drauf, Kaspar Schlenk, Niklas Wirminghaus, früher bei Gründerszene gewesen, zum Teil jetzt auch bei Kapital. Wir machen das nämlich mit Kapital gemeinsam. Also die Finance Forward ist backed bei OMR und Kapital. Wer lesen möchte, wie das erste Pitch-Deck von N26 aussah von vor vielen Jahren. Richtig geiler Artikel. Wer verstehen möchte oder wer wissen möchte, was es für ein Zerwürfnis gab zwischen dem Investor, der Schwarz-Gruppe und einem Inkubator, einem VC-Fonds aus Berlin, Rheingau Founders. Da hat der Kaspar investigativ ein bisschen was mitbekommen und hat das aufgeschrieben. Es gibt einen Podcast diese Woche mit dem deutschen Gründer von Monzo, also einer sehr erfolgreichen Fintech-Firma aus London. Da ist ein Deutscher mit dabei, den man gar nicht so kennt, der da ja an den krassen Dingen mit drin sitzt sozusagen. Also wir haben wirklich jeden Tag einen Artikel, aber einen richtig guten. Und diese Woche ist dafür beispielhaft. Also schaut bitte mal nach Finance Forward oder financefwd.com. Ich würde mich freuen, wenn ihr da ab und zu reinhört, reinschaut. Wir werden auch beim nächsten Mal hier an diesem Podcast mal einen Finance Forward Podcast hinten dran schneiden, dass ihr mal in den vollen Genuss kommt. Also,